Ja, vielen Dank euch dreien und von mir auch einen Morgen. Schön, dass ihr da seid und dass wir Gottesdienst feiern können. Ja, wir gehen gleich in den Text für heute Morgen. Ich höre aus den Reihen der Gemeinde, dass einige genauso erkältet sind wie ich. Ich hoffe, euch geht es in der nächsten Woche wieder besser. Ja, schauen wir mal auf den Predigttext. Das ist die PowerPoint, genau. Yep, da haben wir es gefunden. Jesus kündigt zum ersten Mal seinen Tod an. Ich lese nach der Guten Nachricht Bibel aus dem Markus-Evangelium. Danach begann Jesus den Jüngern klarzumachen, was Gott mit ihm vorhatte. Dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den führenden Priestern und Gesetzeslehrern verworfen werden müsse, dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Jesus sagte ihnen das ganz offen. Dann nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und wollte ihm das ausreden. Aber Jesus wandte sich um, sah die anderen Jünger und wies Petrus scharf zurecht. Geh weg, sagte er, hinter mich an deinen Platz, du Satan. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Ja, dieser Text ist in der Lutherbibel überschrieben mit die erste Leidensankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung. 3-mal gibt es solche Ankündigungen des Leidens Jesu Christi in den ersten 3 Evangelien. Will also heißen, die Evangelisten, die haben nicht nur aufmerksam aufgeschrieben, was Jesus so alles gesagt und getan hat, wie er gelitten hat, wie er gestorben ist, wie er auferstanden ist, sondern sie haben auch sehr genau notiert, wie die Menschen um Jesus herum mit diesem Leiden und Sterben Jesu umgegangen sind, wie sie es erlebt haben, wie die Gespräche sich verändert haben zwischen Jesus und seinen Jüngern und den Leuten untereinander. Wir haben in den Liedern vorhin schon so ein bisschen was davon aufgegriffen. Herr, wohin sonst sollten wir gehen, haben wir gesungen. Ne? Da war auch die Frage, wer ist Jesus? Heute ist wieder der letzte Sonntag vor der sogenannten Passionszeit. In den Faschingshochburgen wird heute nochmal kräftig gefeiert und dann in den nächsten 3 Tagen. Aber Aschermittwoch kommt, nächsten Mittwoch, und dann geht die Passionszeit dann so richtig los. Und diese Ankündigung der Leidensgeschichte Jesu setzt sozusagen die Passionsgeschichte regelrecht in Gang in den Evangelien. Nun beginnen ja nicht alle Leidensgeschichten mit solch einer Ankündigung. Wer von uns kann schon Leid, Not, Tod voraussehen und voraussagen? In der Regel steht ihr wahrscheinlich morgens auf, so nach dem Motto, naja, mal gucken, was der Tag mir so bringt, ich gebe mein Bestes, und irgendwie erwartet man auch vom Tag, dass er das Beste wieder so ein Stückchen zurückgibt. Nur ausgemachte Pessimisten rechnen schon beim Augenaufschlagen damit, dass heute wieder alles schief gehen wird. Aber in der Regel, gerade auch wir Christen, rechnen doch eigentlich mit Gottes Nahsein, mit seinen Engeln und Gottes Schutz, die uns durch den Tag begleiten werden. Das hat er uns doch in seinem Wort auch versprochen. Dennoch gibt es auch die anderen Tage, wo wir, auch wenn wir nicht zu den ausgemachten Pessimisten gehören, ahnen, dass der Tag uns vielleicht Schwierigkeiten voraussagen wird. Dass Leid vielleicht auf uns wartet. Zumindest doch größere Umwälzungen und Veränderungen. Und normalerweise, wenn wir das so ahnen und spüren, schon beim Aufstehen, dann ist uns das nicht egal. Dann finden wir das genauso schwierig und freuen uns genauso wenig darauf, wie Petrus hier, als Jesus sein Leiden ankündigt. Der Menschensohn muss viel leiden, sagt Jesus seinen Jüngern. Und steht im Bibeltext. Das kennen wir auch aus anderen Lebensbezügen, oder? Dass man so eine Ahnung davon hat, da kommt jetzt vielleicht, was mir nicht so ganz angenehm ist, was ich vielleicht lieber nicht möchte. Da sitzt du vielleicht zum Beispiel beim Arzt, beim Doktor. Oder liegst vielleicht sogar schon im Krankenhaus. Hörst ganz genau zu, was die dir da sagen. Weil irgendwie, du weißt noch nicht so richtig, was auf dich zukommt, aber vor deinem inneren Auge, da spielt schon ein Film sich ab. Du merkst, oh, jetzt könnte es eng werden. Schmerzhafter Verlauf vielleicht deiner Krankheit. Therapien, die schreckliche Nebenwirkungen haben könnten. Krankenhausaufenthalte, die vielleicht auf dich warten. Jedenfalls vor deinem inneren Auge spielt so ein Film. Wenn zum Beispiel die Diagnose gar Krebs heißt. Was heißt das denn dann? Was kommt da auf dich zu? Aber auch in anderen Fällen habe ich das so erlebt in meiner Zeit im Krankenhaus. Wenn die Leute einen Schlaganfall hatten, dann änderte sich das Leben von jetzt auf gleich. Es war total anders, total verändert. Herzinfarkte und andere schreckliche Dinge, die plötzlich von heute auf morgen kommen. Und da merkt man, das Leben wird sich ändern. Es wird nicht so bleiben, wie es ist. Es wird vielleicht schwierig werden, schmerzhaft werden. Vielleicht sogar mit dem Tod werden wir es zu tun kriegen. Welche Diagnose es auch immer ist, die auf uns wartet, jedenfalls gibt es nicht so ganz furchtbar viele unter uns, die so eine Nachricht gelassen hinnehmen. Als Patienten oder als besonders angsteinflößend schilderten mir viele Patienten früher im Krankenhaus und auch in vielen Gesprächen mit Leuten aus der Gemeinde diese Situation, wo sie das zum ersten Mal hörten und wo sie dann unsicher waren. Was bedeutet das denn eigentlich für mich? Wo man noch nicht ermessen kann, was dann eigentlich so kommt, weil man noch keine Informationen hat über die Krankheit selbst, über mögliche Therapien. Es ist noch so vieles so unklar. Außer einem, es wird schwierig. Es wird Leiden bedeuten. Vielleicht ist das Leben gar selbst bedroht. Aber man muss nicht unbedingt krank sein. Es gibt auch andere Lebenssituationen, wo man so das spürt. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt wird sich etwas verändern. Ich weiß noch genau, wie es damals war, als wir unseren Teenie-Kindern erklärten, dass wir vielleicht bald umziehen würden. Da als Lars und Anne so 14 und 16 Jahre alt waren. Sie waren Pastorenkinder, sie wussten immer. Wir haben da nie einen Hehl draus gemacht, dass das mal irgendwann auf sie zukommen würde. Aber als das böse Wort Umzug dann tatsächlich ausgesprochen war, da flossen dann doch die Tränen. Was würde das bedeuten für sie? Sicher nicht als Abschiedsschmerz und Leiden. Das gibt es auch auf der Arbeit, ne? Man merkt ja deutlich, wie die Stimmung so im Betrieb ist. Ob es gut läuft oder schlecht läuft in so einem Betrieb. Und dann gehen vielleicht Gerüchte in der Runde herum. Die Leute unterhalten sich. Naja, es kann ja nicht so bleiben, wie es ist. Man merkt das schon so ganz deutlich. Es muss irgendwie was rücken. Es muss was passieren. Und dann wirst du eingeladen zu deinem Vorgesetzten. Naja, was wird da wohl kommen in so einem Gespräch? Du wirst dir deine Gedanken vorher machen. Und Angst macht sich dann vielleicht breit, weil du nicht weißt, was das bedeutet für dich, bis dann die Worte ausgesprochen werden. Umstrukturierung, Freisetzung, Kündigung. Auch aus anderen menschlichen Bezügen kennen wir solche Tage, wo wir merken, jetzt ändert sich die Sache. Längst weiß man das vielleicht aus menschlichen Beziehungen auch, die Liebe zueinander ist nicht mehr so groß, wie sie mal gewesen ist. Der Alltag hat seine Spuren hinterlassen. Und eigentlich weiß man genau, man müsste mal drüber reden, vielleicht sich sogar Hilfe holen, mal von vorne anfangen irgendwie. Man wünscht sich das, aber man traut sich auch irgendwie nicht, die Sache anzupacken. Man lässt die Dinge schleifen und schludern, hofft, dass es irgendwie von alleine besser wird. Bis irgendeiner in der Beziehung die Worte ausspricht, vor denen man sich so sehr fürchtet. Und von denen man weiß, dass sie Schmerz, Leid, Angst nach sich ziehen werden. Wir müssen mal reden. Vielleicht sollten wir uns trennen. Vielleicht gar Scheidung. So gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir merken, jetzt geht es nicht mehr so weiter, wie es bisher gewesen ist. Und das tut weh. Und macht uns Angst. Von Jesus wird hier erzählt, in dieser ersten Leidensankündigung, dass er es frei heraus sagte, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und auferstehen nach 3 Tagen. Und er redete das Wort frei und offen zu seinen Jüngern. Auch das macht ja einen Teil des Schreckens aus in solchen Situationen, oder? Was gesagt ist, ist gesagt. Und wenn etwas gesagt ist, dann wird es ja erst so richtig greifbar. Vorher drückt man sich so herum. Aber wenn es dann ausgesprochen ist, etwas laut und klar und deutlich und offen und frei auszusprechen, das macht die Sache erst wirklich für uns. Solange das Wort Krebs, Umzug, Kündigung, Scheidung nicht ausgesprochen ist, da kann man sagen, naja, vielleicht dann doch eben nicht. Ne? Vielleicht gibt es ja noch Hoffnung, vielleicht war es alles nur ein Irrtum, nur so ein Gefühl halt, eine Täuschung. Aber wenn es dann ausgesprochen ist, dann ist es Wirklichkeit. Vor allem bei Krankheiten und den persönlichen Umständen ist das so. Solange da nichts gesagt ist, solange man nichts weiß, sagt man sich, naja, vielleicht ich nicht. Noch läuft ja irgendwie alles. Noch sind die Schmerzen nicht da. Und so war es bei Jesus und seinen Jüngern damals eben auch. Ne? Als Jesus diese Worte zu seinen Jüngern sagte, da war noch gar nichts zu sehen von diesem Leiden. Warum ausgerechnet sollte die Geschichte in diese Richtung laufen, sagten sich die Jünger. Warum soll sich das so schlecht entwickeln? Warum nicht positiv? Wir haben doch alle Hoffnung. Wir haben doch alles auf dich, Jesus, gesetzt. Du bist unsere Karte. Auf dich hoffen wir. Und jetzt fängst du an, so ein Gelabere, so ein Gerede und dann noch offen über Sterben sprechen? Wer kann das gut ertragen? Wir haben immer wieder auch im Krankenhaus und auch später als Pastor sterbenskranke Leute gesagt, wie sie und vielmehr noch ihre Angehörigen über das Thema Sterben nie sprechen. Es wird nicht ausgesprochen. Alle wissen es, du machst die Tür auf, es ist im Raum, du spürst es, aber keiner sagt es. Auch die Sorgen auf der Arbeit oder in der Familie werden gerne verdrängt. Man spricht halt nicht drüber. Das gehört sich nicht oder das macht uns Angst. Diese Rolle übernimmt hier Petrus in unserer Beispielgeschichte, von der wir da heute Morgen im Predigtext hören. Er nimmt Jesus beiseite. Fängt an, ihm zu wehren, heißt es da. Macht ihm Vorhaltungen, könnte man auch übersetzen. Tadelt ihn, weist Jesus zurecht, das muss man sich mal vorstellen. Ihn, den Meister und Herr, sagt der Petrus, ey, so nicht, ne? So haben wir nicht gewettet, Jesus. Jesus, wie kannst du so frei und offen so reden? Nur das nicht, Herr. Du kannst über alles reden, aber nicht über das. Ach, Petrus, für diesen Jünger können wir echt dankbar sein, oder? Weil er ist so wie wir, so menschlich und so vertraut. Er will nicht leiden. Er kann es nicht ertragen. Er kann und will es nicht hören, dass die Dinge sich verändern werden. Petrus ist derjenige, der verleugnet und flüchtet, der sich drückt, der von der dunklen Seite nichts wissen will, der sich das Leben schön redet. Tja, so ist er. Und so sind wir auch. Mir ist er auf diese Weise sehr sympathisch. Ich bin auch so harmoniesüchtig. Möchte auch lieber das Schöne nur hören und nicht das Schwierige. Das kenne ich gut von mir. Auf diese Weise aber zeigt Petrus, wie wir Menschen sind. Sehr realistisch wird uns das in diesem Predigtext gezeigt. Petrus hat nämlich eins gemerkt. Wenn es ausgesprochen ist, dann tut sich wirklich was. Dann kann man nicht mehr um den heißen Brei herumreden. Und das ist ihm alles andere als egal. Es macht ihm Angst. Und er möchte das nicht. Er begreift im tiefsten Innersten, dass das Veränderung, Leiden und Sterben bedeutet. Das will er nicht. Es ist bei ihm nicht halb schlimm, nicht heile, heile Gänschen, es wird schon wieder, sondern es ist schlimm. Es ist zum Davonlaufen schlimm. Ich will das nicht, Herr Jesus. Meister, wird er ihm gesagt haben. Meister, sag doch sowas nicht. Hör doch auf, davon zu reden. Nicht über Leiden, nicht über Sterben, nicht über deinen Tod. Davon will ich nichts hören. Du bist doch der Christus, du bist doch der Erlöser, der Retter, der Heiland. Du kannst doch mir und unseren Leuten nicht die Hoffnung nehmen. So kannst du doch nicht reden. Ich will das nicht. Petrus, so sind wir. So bin ich, so bist du wahrscheinlich auch. Und es gibt viele Petrusse. Die Nachbarin vielleicht am Telefon oder der gute Freund, der jedes Mal, wenn ich anfange, über meine Probleme so zu reden, wie sie wirklich sind, das Thema wechselt. und du merkst, nee, der will nicht darüber sprechen. Ich würde ja gerne mal mit jemandem darüber reden, aber nee. Lass uns ein andermal darüber reden oder jetzt nicht, passt gerade nicht. Oder der Ehemann, der jeden Tag seine Frau im Krankenhaus besucht, das habe ich selbst auch erlebt. Und die haben die klare Diagnose, die wissen, was los ist. Aber sie sprechen nicht darüber. Zu Hause hat sich viel verändert. Den Schwestern und Pflegern erzählt er, wie schwierig es ist. Aber mit seiner Frau redet er nicht drüber. Er weiß, dass nicht alles wieder gut wird. Oder der Bekannte, der seit er gehört hat, dass man krank ist oder dass man Schwierigkeiten hat, sich überhaupt gar nicht mehr meldet. Weil er nicht weiß, was er sagen soll. Weil er über alles, aber da nicht drüber reden will. Gibt es ja auch unter den Ärzten, das habe ich hundertfach erlebt, ne? Das gibt es auch heute noch, dass die dann Therapien anstellen und anfangen, obwohl man sich einen Kopf packt und sich sagt, das ist doch Quatsch. Lass das. Es bringt nur mehr Leiden. Aber Ärzte sind auch nur Menschen. Und die können es auch nur schwer ertragen, dass ihnen die Mittel genommen sind. Krankenpfleger, Krankenschwestern, alle gehören wir dazu. Pastoren, wir wollen das irgendwie nicht. Wir wollen es umbiegen, verhindern. Es macht uns Angst. Oder die Kollegen, die froh sind, dass sie eben nicht zum Chef eingeladen worden sind, ne? Da werden jeden Tag die gleichen Witze gemacht. Lebbe geht irgendwie weiter im Betrieb, ne? Gut, dass es mich nicht erwischt hat. Oder die Leute in der Gemeinde. Obwohl sie merken, deutlich merken, dass es mir lange nicht mehr so gut geht, sie trauen es nicht, als auszusprechen, weil sie im tiefsten Inneren ihres Herzens nicht wissen, was sie sagen sollen. Alle das sind die Petrusse um uns herum. Und wir kennen sie alle. Ich kenne sie sehr gut. Und meistens sitzt da ja noch so ein Petrus in einem selbst, oder? Den kenne ich noch viel besser. Der mag auch nicht immer dran denken, was nicht so gut läuft. Der mag auch nicht darüber reden, dass die Sache vielleicht schlecht ausgehen könnte. Der will überhaupt nicht über die Sache nachdenken, mein innerer Petrus. Besser sich dem Leben zuordnen, wieder zuwenden. Die Sache ignorieren. Könnte ja irgendwie wieder von selbst besser werden. Ich denke überhaupt nicht darüber nach, dass ich sterben könnte, sagte mir mal eine schwerkranke Patientin. Da packst du dich an den Kopf. Da fragst du dich, das kann doch nicht sein. Aber sie will nicht. Über alles lasst uns frei und offen reden, aber nicht übers Leiden und schon gar nicht übers Sterben. Das kann man als Fazit hier so sagen. Und Jesus verhält sich dann ja ziemlich rüde gegenüber seinem Jünger Petrus, ne? Eieieiei. Muss ja irgendwie auch sein, sagt der Theologe in mir, ne? Schließlich ging es um die Rettung der Welt, um das Heil für alle Menschen. Da muss der Petrus aber richtig mal einen vom Bug geschossen kriegen. Und trotzdem, geht's dir nicht auch so? Mir geht's jedenfalls so. Es tut auch irgendwie weh, wenn ich das lese. Jesus mit Petrus umgegangen ist, wie er ihn zurechtgestutzt hat vor den anderen. Das gehört sich doch nicht, oder? Das macht man doch nicht. Nochmal hier diesen Text. Er wandte sich um, also Petrus hat ihn da zur Seite genommen, er dreht sich bewusst den anderen zu, weg von Petrus. Sah die Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan. Du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Also heftiger kann es irgendwie nicht kommen, finde ich. Das ist ziemlich starker Tobak. Jesus bezeichnet hier das Ausweichen wollen als etwas Teuflisches und dann wieder als etwas schwächer, als zutiefst Menschliches. Das ist hart. Und das will ich auch nicht hören. Und doch sagt Jesus das, genau das sagt er. Traditionellerweise verstehen wir ja in der Bibel unter dem Satan den Versucher, den Teufel, den Durcheinanderwürfler. Jemand jedenfalls, der uns versucht, vom rechten Weg wegzubringen, von dem Weg, der uns zum Leben führen will und abzubiegen und falsche Wege zu gehen. Und Jesus hatte ja schon mehrere Zusammenstöße mit diesem Versucher, mit diesem Teufel, mit diesem Diabolos. Und wir werden da in der Passionszeit noch drüber zu reden und zu hören haben, zu predigen haben, ich jedenfalls, ihr zu hören. Ich vermute mal, dass er in dieser Situation, wo Petrus ihn so angeht, auch in Versuchung war. Es war doch Petrus, der ihn zur Seite nahm, ein guter Freund. Einer, der es gut mit ihm meinte. Und so ist Jesus so ganz menschlich auch angefochten, denke ich mal. Er betet ja später auch im Garten Gethsemane aus tiefstem Herzen. Bitte, Vater, lass, wenn es irgend geht, diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus ist Mensch, er fühlt wie wir. Jesus weiß, dass wir mit dem Sterben so große Probleme haben. Dass wir das mit dem Leiden nicht ertragen können. Und so kann er auch hier in dieser Situation nicht einfach die Sache so belanglos hinnehmen und Petrus so nur mal ein bisschen tadeln. Es lässt ihn nicht kalt, was Petrus sagt, und deswegen fährt er Petrus an. Hör auf, davon zu reden, Petrus, dass sich das vermeiden ließe. Hör auf! Und wenn ich mit euch Jüngern nicht frei über mein Leiden und Sterben reden kann, mit wem könnte ich sonst darüber reden? Wenn ihr mir nicht zur Seite bleibt, wenn ich mit euch nicht reden kann, ja, mit wem denn dann sonst? Ich weiß, dass es nicht zum Aushalten sein wird, aber ich wünsche mir doch, dass ihr bei mir bleibt. Wie soll ich denn irgendjemand etwas von Gottes Liebe sagen und weitergeben? Wie sollen die Leute spüren, dass Gottes Kraft da ist, wenn wir nicht offen reden? Wenn ihr mich im Stich lasst? Wenn das, was uns wirklich bewegt, nicht ausgesprochen werden darf? Es wird nur nicht erzählt, wie Petrus unmittelbar auf diese Abfuhr reagiert hat. Und vielleicht fehlten ihm schlicht die Worte. Vielleicht hat er geweint. Vielleicht war er einfach nur sprachlos. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber im Verlauf der fortschreitenden Passionsgeschichte erleben wir Petrus immer wieder als denjenigen, der dieses Thema hat und diese Fragen hat. Er kann es nicht aushalten, er will es nicht aushalten, dass sein Meister, Bruder und Freund, den er verehrt, den er bewundert und liebt, dass dieser Jesus leiden und sterben soll. Das geht ihm einfach nicht in den Kopf rein, das will er nicht. Und dann sagt er mal Treue schwüre und sagt, wenn sie dich alle verlassen, ich nicht, dann bricht er sie wieder mehrfach, lässt Jesus im Stich, kann nicht mit ihm wachen. Und dann heißt es trotzdem an anderen Stellen wieder, Petrus ist der Einzige, der Jesus wirklich verstanden hat. Also, rauf und runter. Und schließlich ist Petrus ausgerechnet dieser Petrus derjenige, dem Jesus sein Werk anvertraut. Diesem so menschlichen, so unfertigen, so fehlerhaften Petrus. Trotzdem ist Jesus der Ansicht, dass seine Sache gerade bei diesem Petrus gut aufgehoben ist. Er traut ihm das zu. Und weil Jesus ihm das zutraut, wächst Petrus über sich hinaus. Ich finde es unheimlich tröstlich, dass es gut zu wissen ist, dass diese Ankündigung und diese Geschichte, die wir da heute lesen, nur ein Teil der gesamten Passionsgeschichte ist. Und dass die Abfuhr, die Petrus ihr hält, nur ein Teil ihrer Beziehung ist zwischen Jesus und Petrus. Mich ermutigt das, trotz der Abfuhr, einen Petrus zu haben und zu kennen und mich darin wiederzuerkennen. Der Petrus in uns und um uns herum, der ermöglicht uns, dass wir leben können. Wer hält es schon aus, immer nur die Wahrheit zu hören, oder? Da wirst du doch verrückt. Das willst du doch nicht. Keine Seele hält das dauerhaft und ständig aus, mit der Wahrheit konfrontiert zu sein. Irgendwann sind alle Tränen geweint, sind alle Flüche gesprochen, ist jedes Hadern zu Ende. Der Petrus in uns lebt und wir sollten uns das nicht gegenseitig vorwerfen. Das ist menschlich, so sind wir. Das ist auch nicht weiter schlimm. Aber Jesus zeigt mir eben auch in dieser Geschichte, dass auch das andere stimmt. Ich kann nicht dauerhaft den Kopf in den Sand stecken und mir die Probleme schön malen. Es gibt diese Tage, an denen müssen deutliche Worte gesprochen werden. Da müssen wir selbst und die anderen es auch wieder aushalten, dass wir uns vielleicht auch mal mit dem Sterben beschäftigen müssen. Oder mit dem Versagen oder mit dem Schuldigwerden oder was immer auch gerade auf deiner Agenda steht. So gern ich dir den Petrus vor Augen male und sage, Mensch, du bist auch so, ist auch nicht weiter schlimm. So gerne, so klar und deutlich muss ich dir diesen Petrus vor Augen malen und sagen, das geht nicht immer. Es gibt Tage, da muss die Wahrheit auf den Tisch. Du kannst dich nicht drum herum mogeln um das, was dein Leben ausmacht. Es wird irgendwann auf die Tagesordnung kommen. Und dann lädt Jesus uns ein, das auszuhalten mit ihm. Wenn Jesus sich dem stellt und frei und offen über das, was Wahrheit und Wirklichkeit ist, reden zu dürfen und zu müssen, ja, dann müssen wir es doch erst recht, oder? Es nützt nichts, um den heißen Brei herumzureden. Aber Gott sei Dank ist das eben nur ein Teil der Leidens- und Passionsgeschichte Jesu. Wir lesen sie ja von hinten, das ist ja das Praktische daran. Wir wissen ja, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Wir wissen, dass Jesus diesem Petrus sein Reich anvertraut hat, seine Gemeinde anvertraut hat. Wir wissen, dass er ihn gefragt hat, hast du mich lieb? Wir wissen, dass Petrus viele Dinge danach noch erlebt hat. Mit diesem Jesus. Aber das andere musste auch sein. Es gehört zu seiner Geschichte. Diese Gewissheit, die wir haben dürfen, dass Jesus uns nie alleine lässt, dass er im Sterben und im Leiden bei uns ist, die eine Seite, aber das andere gehört auch dazu, ist die, auch ein Teil der Wahrheit, dass er uns sagt, wo wir uns verändern müssen. Wir lernen, dass Flüchten, Verdrängen, nicht hinschauen manchmal vielleicht ganz menschlich ist, aber wir lernen auch, dass es nötig ist, die Wahrheit zu sehen. Und nun vermute ich mal, dass schon während dieser Predigt vor deinem inneren Auge deine Geschichten abgelaufen sind. Die Dinge, wo du weißt, da sind unerledigte Geschichten, bei dir selbst und bei den anderen. Wir nennen das ja so schön immer die Leichen im Keller. Die unaufgeräumten Räume, wo keiner so richtig dran will. Weil wir ahnen und spüren, es hat Konsequenzen. Angst und Schmerzen machen sich breit, die Angst vor dem Leiden. Jesus ermutigt hier durch die Abfuhr, die Petrus erhält, sich diesen Dingen zu stellen. Er sagt, da müssen wir offen und frei drüber reden. Und das will er auch bei dir, das will er bei mir, das tut er auch immer wieder mal. Ist nicht angenehm, aber absolut notwendig. Jesus tadelt den Petrus nicht dafür, dass er so menschlich ist. Aber er sagt, Petrus, du kommst nicht dran vorbei. Hör genau zu. Wir müssen darüber reden. Und das will er auch mit uns immer wieder tun. Er tut es, weil er uns in sein Bild verwandeln möchte. Weil er nicht will, dass wir dem Weg des Teufels folgen, des Durcheinanderbringens folgen. Und wie oft muss man das erkennen und sehen? Da treffen Menschen Entscheidungen in ihrem Leben und du kannst praktisch nachzeichnen, dass in die verkehrte Richtung läuft. Und dann wollen sie nicht darüber reden. Aber Jesus sagt, es geht nicht. Hör auf, dich selbst und andere zu belügen. Ich will, dass du den Weg zum Leben findest. Und dann müssen solche Worte eben her. Es ging um viel mehr als um ein paar Probleme damals. Es ging um die Rettung der Welt. Deswegen ist hier noch sehr viel deutlicher das gesagt. Aber er macht Petrus und den anderen Jüngern damit deutlich, wir spielen hier nicht. Es geht hier nicht um ein frommes Wohlfühlgefühl. Wer mir nachfolgt, kann nicht immer einen auf heile Welt machen. Und wo die Dinge in die falsche Richtung laufen, zu laufen drohen, da müssen deutliche Worte her. Und wo der Verführer, der Satan, sein Unwesen treibt, da muss er in die Schranken gewiesen werden. Davor kann auch Jesus Petrus nicht bewahren. Aber was mir sehr wichtig ist, eine gute Beziehung hält das aus. Und diese gute Beziehung zwischen Petrus und Jesus, die hält das aus. Von Petrus hören wir eben all die Dinge, die dann noch kommen. Petrus ist darin mir ganz Mensch und Bruder. Und ich finde den fantastisch, diesen Petrus. Am Ende der Geschichte heißt es dann, dass Jesus zu Petrus steht und Petrus zu Jesus steht. Und dazu will er auch dich einladen mit deinen Problemen. Sollte es bei uns anders sein? Nur Mut. Die Beziehung zu Jesus hält die Wahrheit aus. Amen.